Das erste Lied, das wir gesungen haben, war übrigens das Lied zur Jahreslosung diesen Jahres. Das werden wir jetzt also öfter singen und ich hoffe, dass wir nach der Predigt auch das tatsächlich gerne öfter singen. Ich habe jedenfalls mit Freuden eingestimmt und bin gespannt, wie ihr das dann erlebt. Die Jahreslosung, also das ist ja so ein Vers, der immer wieder ausgesucht wird für jedes Jahr von der Arbeitsgemeinschaft, Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Damit beschäftigen sich Christen dann das Jahr über, also viele jedenfalls. Es ist eine Einladung, sich damit zu befassen dann. Man muss das ja nicht tun. In diesem Jahr lautet sie, ich glaube. Das war mal das T-Shirt einer Jugendaktion in unserem Jugendverband. Ich glaub's. Ich finde das herrlich. Signalrot sieht man überall. Die Plakate waren super. Ich trage dieses T-Shirt gerne, auch wenn es mir ein bisschen klein ist. Ja, es ist eingelaufen. Ja, was sollte denn sonst damit passiert sein? Ich glaube, ich glaub's, steht da. Was meinst du damit, wenn du sagst, ich glaube? Man könnte sagen, jawohl, ich bring das. Ich bring das Entsprechende mit. Ich halte daran fest. Das ist also eine Leistung. Es kommt aus mir heraus. Das ist da. Manche würden sagen, ich fühle es, obwohl es das Gegenteil ist. Glauben ist das Gegenteil von fühlen oder von sehen. Eben nicht von wissen, sondern von fühlen oder sehen. Deswegen sagt man, ich glaube. Es ist mir wichtig, sagt man vielleicht mit, ich glaube. Interessant, dass ich ja nur die Hälfte der Jahreslosung, so wie Thomas Schäffin uns das schon vorgestellt hat, genannt habe. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das klingt doch wie ein Widerspruch. Wie kann man denn sowas sagen? Ich bin ja ein rational denkender Mensch, ehemaliger Naturwissenschaftler. Inkonsequenzen liegen mir nicht, außer wenn ich sie bei mir entschuldigen kann. Bitte, nö. Danke. Ja, ist doch ein Widerspruch. Ich glaube, hilft mein Unglauben. Was soll denn da jetzt Unglaube? Tja, da muss man sich eben kurz vor Augen führen, wie das Thomas eben schon probiert hat. Da hat ein Ehepaar einen einzigen Sohn. Nicht nur, dass sich auf diesen die ganze Liebe konzentriert. Man wird ja auch nicht weniger geliebt, wenn man noch 5 Geschwister hat oder 6 oder 7. Man denkt es nur manchmal. Weil menschliche Liebe ja eine Menge ist, die man verteilen kann. Und wenn da noch andere sind, die das kriegen, kann für mich ja nicht mehr so viel da sein. So gehen wir ja normalerweise mit allem um. Dass Liebe sich vermehrt, je mehr man davon schenkt, verschenkt, ist ein Geheimnis. Das muss einem nicht gleich aufgehen. Jedenfalls haben die einen Sohn, also ist der Hoffnungsträger. Ist auch der Einzige, der sich später ernähren kann. Da hängt also wirtschaftlich auch noch eine Menge dran. Und der ist schon von Geburt an schwer krank. Das äußert sich wie Epilepsie, also einfach irgendwelche Anfälle, die zur Selbstzerstörung teilweise dann führen. Und die Ursache wird genannt, er hat eine okkulte Belastung. Ich möchte mich darüber heute nicht so auslassen. Ich kann nur sagen, wer meint, das gibt es heute nicht mehr, der soll sich mal mit Satanisten beschäftigen und dem, was sie erleben. Aber muss man jetzt nicht. Ich würde es lieber lassen. Denn die Bibel berichtet uns davon, dass das auch nicht die Oberhand behalten wird, diese ganze Machtgeschichte, sondern dass Gott letztlich der Sieger ist. Deswegen sollte man sich lieber mit Gott beschäftigen, meiner Ansicht nach. Aber das hat es eben gegeben, da war der Junge jetzt befallen von und das hatte diese Erscheinungen und das haben die jahrelang erlebt. Und nun kommt da so ein Wanderprediger, der soll Tote auferwecken können, Lahme wieder gehen machen, Blinde können wieder sehen und immer hat er gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Ja, die kommen da sozusagen schon eingestellt hin, komm zu seinen Schülern, die sollen das auch können. Und die können es nicht. Allen, die je gedacht haben, ich müsste als Christ doch eigentlich anders sein, also das alles können, die Jünger konnten es auch nicht. Die drei von denen waren gerade oben auf einem Berg und haben Jesus gesehen, wie er leuchtet, haben Mose und Elia gesehen. Jesus ist die Erfüllung aller Versprechen und er ist der König und so weiter. Die waren vollkommen überzeugt. Da kommen die da runter und da gibt es unten Streit mit den anderen Schülern. Irgendwelche Pharisäer, Schriftgelehrte, Leute, lauter führende Leute, die haben sich da mit denen gestritten. Schon ist man wieder im täglichen Leben. Nicht nur Höhepunkte, sondern es geht im Glauben auch auf und ab. So, und jetzt ist man damit beschäftigt, dass diese Schüler doch endlich mal helfen sollten. Und wer würde nicht sagen, diesem Ehepaar muss doch geholfen werden? Das heißt zuerst diesem Jungen. Der stirbt da fast dran. Und dann sagt Jesus diesen zitierten Satz. Also der Vater sagt, wenn du etwas kannst, dann erbarme dich. Und Jesus sagt, ja, du sagst, wenn du was kannst, dem, der glaubt, ist alles möglich. Ach, wäre das schön, sagt sich der Vater, wenn ich glauben könnte. Er wäre doch gar nicht da, wenn er nicht davon ausgegangen wäre, dass der Wanderprediger helfen kann. Man kann Glaube nicht sehen, aber man kann sehen, was Glaube mit Menschen macht. Und der hat sich auf den Weg gemacht. Der wird sich ja lächerlich machen, wenn er nicht ernst nehmen würde. Der kann helfen. Aber jetzt verlangt der einen Eintrittspreis, den ich nicht zahlen kann. Ich muss irgend so ein tolles Glaubensgefühl haben, ganz offensichtlich. Das ist doch furchtbar. Er möchte so gerne glauben und er kann nicht. Das kann man ja auch als Ausrede verwenden. Manche schieben das ja ihr Leben lang vor sich, ach, den Kram kann ich nicht glauben. Es tut mir auch leid, ich würde ja so gern, aber das ist hier nicht gemeint, dass man sich damit nur Jesus vom Leibe halten will. Sollte man auch nicht unterstellen. Der hat eine tiefe Sehnsucht. Natürlich, wir wissen, was er will. Sein Junge soll gesund werden. In dem Moment geht es ihm doch gar nicht darum, was mit Jesus sonst noch alles anzufangen wäre im Leben. Aber bei anderen hat Jesus das doch zahlreich gemacht. Und der soll jetzt scheitern daran, dass ihm da irgendwas fehlt. Und was macht dieser Vater? Der fängt an zu rufen. Das ist ja das Zeichen der Verzweiflung. Ja, wann schreit man? Wenn man nicht mehr weiter weiß. Wenn man mit Argumenten nichts mehr wird. Wenn man nichts mehr in der Hand hat. Es bricht aus einem heraus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist wie ein Notruf. 112. Das Bewegende an diesem Bericht ist, dass Jesus nicht irgend so ein Messgerät rausholt aus der Tasche und sagt, da wollen wir mal gucken, komm jetzt mal her, hier ein bisschen Puls fühlen. Hat der Vater ja vorher gerade gemacht, er hat gesagt, das reicht nicht, Jesus, tut mir leid, aber irgendwas ist da. Jesus sagt, oder Jesus macht das, worum der Vater bittet. Er erklärt den Leuten nicht, so übrigens, hier ist 5,5 ein Glaube zu finden, am liebsten hätte ich 7,8, aber es ist genug, das reicht, wir machen das mal. So kommt uns ja Gott oft vor, ihr Lieben. Der sitzt im Himmel, wir sind unten auf der Erde, wir haben mit Dingen zu kämpfen, er ja mit nichts. Und ob er für uns ist oder nicht, ist völlig ungewiss. Warum sollte er auch für mich sein? Na, ich bin ja schließlich ein toller Hecht, denken die einen. Manche kommen so durchs Leben. Ich finde es manchmal verrückt, wie selbstüberzeugt manche Menschen durchs Leben kommen können und werden nicht mit Scheitern konfrontiert und sind deshalb für andere ungenießbar. Wohl dem, der mal so richtig gescheitert ist. Immerhin ist er dann für andere eine Hilfe und nicht mehr einer, der immer nur auf ihn rumdrückt. Das ist das eine. So kann man damit umgehen. Das andere ist, man kann dabei stehen bleiben, ja, warum sollte er mit mir zu tun haben wollen? Und lässt es. Wir haben letzten Sonntag Zweifel gesammelt beim Brunch-Gottesdienst, als es um dieses Thema ging. Und woran zweifeln Sie so? Ich zeige das mal. So viele Rückmeldungen haben wir gekriegt. Ist herrlich. Nicht alle ganz ernst zu nehmen. Manche haben es sicherlich mit einem inneren Schmunzeln geschrieben. Manche haben geschrieben, ich zweifle nicht mehr und so. Darf man alles schreiben. Ich zweifle auch nicht. Bis jetzt, Gott. Aber das darf alles so sein. Wir haben sie mal in Gruppen eingeteilt. Und ich werde zwei der Gruppen versuchen, heute anzusprechen. Und zwar auf eine Art und Weise, die jetzt im Moment noch keiner erwartet. Aber wir haben so ein Themengebiet. Liebt Gott mich wirklich? Schwierigkeiten, Vergebung der Sünden anzunehmen. Und auch den Zwiespalt, dass Gott mich liebt, aber ich erlebe so Schweres in meinem Leben, also persönlich einfach, dass es mir schwerfällt, das zu glauben. Ich hoffe, dass ich das heute ansprechen kann. Ich behaupte nicht, dass ich es erschöpfend behandeln kann. Deswegen lade ich jetzt schon mal ein. Hoffentlich gibt es die Anregung, es könnte Antworten geben auf deine Fragen. Dann such doch bitte ein Gespräch. Einmal das schon. Dann haben wir zum Beispiel noch das große Themengebiet Leid in der Welt. Das werden wir am 1. März mit reinnehmen. Und dann haben wir das große Themengebiet und die anderen Religionen. Wie kommen wir eigentlich darauf, dass wir das Richtige glauben? Das soll dann am 8. März mit aufgenommen werden. Die beiden Themen hängen eng zusammen, denn das Leid in der Welt lässt sich eigentlich nur tragen mit einer Religion, die menschlich nicht zu verstehen ist. Und das Leid ist auch nicht zu verstehen und nicht auszuhalten. Insofern wird es spannend. Und dann haben wir noch so Thema Berufung als Christ und einige andere Grundsatzfragen. Dafür werden wir die Termine noch nennen, wann die mit aufgenommen werden. Heute jetzt, also dieses Themengebiet, ich scheitere persönlich daran, dass es mir schlecht geht. So will ich es jetzt einfach mal allgemein ausdrücken. Und deswegen zweifelt es in mir ständig. Und die andere Frage, ich zweifle an mir selbst. Wie kann ich glauben, dass Gott mich liebt oder wie kann ich es wissen? Bin ich später bei Gott im Himmel? Bin ich vor ihm gerecht geworden durch mein Leben? Ich zweifle daran, dass mein Glaube groß genug ist und das, was so da reinfällt. Nur um das mal genannt zu haben, worauf ich gerne Antworten geben will. Hilf meinem Unglauben, ruft der Mann. Wie sieht denn das bitte aus? Hilf meinem Unglauben, was soll das denn sein? Bei dem Mann sieht so aus, dass Jesus den Jungen heilt. Ich habe auch schon Heilung an mir selber und an anderen Menschen miterleben können. Ich habe auch schon oft miterlebt, auch an mir selbst, dass Dinge nicht einfach heil gemacht werden von Gott. Was heißt, hilf meinem Unglauben? Also ich glaube, hilf meinem Unglauben. Viele Antworten auf Gebete habe ich direkt wahrnehmen können. Und auf viele Gebete stehen die Antworten noch aus. Was heißt, ich glaube, hilf meinem Unglauben? Ich möchte jetzt, bevor ich in die Antwort gerade gehe oder in die Antwortbahn, dich einfach mal fragen, wie ist Gott dir eigentlich bisher in deinem Leben begegnet? Wie hat es zum Beispiel angefangen mit Gott und dir? Also irgendwas ist ja da, gehe ich davon aus, sonst wärst du nicht hier. Und Gott hat mit dir nicht etwas angefangen, um mitten auf der Strecke zu sagen, oh, jetzt können wir es eigentlich auch wieder vergessen. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, was sollte der sich die Mühe machen? Und sagt mir nicht, er hat nicht gewusst, wie dumm ich mich anstellen werde. Och, doch, 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 doch. Das hat er schon gewusst. Der hat noch viel mehr gewusst als du. Kann ich nur sagen. Er will dich gar nicht irgendwann wieder aufgeben. Aber es wird am Ende nicht so dastehen, als hättest du, wer weiß wie toll, geglaubt. So wird es nicht rauskommen, das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Sondern Gott möchte dich verändern, er möchte dich mit seiner Liebe erfüllen. Manchmal drücken wir uns ja vor der Verantwortung, die wir haben. Wenn zum Beispiel Schuld aufgetreten ist. Wir haben ja hier auch die Frage gehabt, wie kann ich wissen, dass Gott mir meine Sünden vergibt. Sünde ist ja das Misstrauen gegen Gott und alles, was dann daraus folgt. Alle Handlungen, von denen wir wissen, dass Gott sie so nicht gewollt hat in unserem Leben, sind eine Folge davon, dass wir Gott nicht vertraut haben. Und manchmal drücken wir uns davor. Der leichteste Weg ist, ich beschuldige einfach andere. Wenn es vielleicht nicht direkt geht, dann mit irgendwas, was ich ihnen auch noch vorwerfen kann, dann ist nämlich das schon mal von mir weggelenkt. Dann beschäftigt man sich erst mal mit dem anderen. Das klappt hervorragend. Das merkt auch meistens keiner. Also auf die Schnelle jedenfalls nicht. Im Laufe der Zeit dann schon. Man kann auch sich ständig rausreden. Ja, die anderen haben mich dazu gebracht, das. Ja, du bist nur eine Marionette oder was? Ein Ball, den man rumkickt. Mal von der einen Seite, mal in die andere Seite. Eigentlich wollen wir das gar nicht. Aber dann müssen wir uns nicht mehr dem stellen, dass es in unserem Leben nicht so aussieht, wie es aussehen könnte oder sogar müsste. Wir schieben die Schuld anderen in die Schuhe. Meistens hat das damit zu tun, dass unser Wert davon abhängt, was andere über uns denken. Sonst wären wir mit Kritik gar nicht so empfindlich. Ja, das würde uns nicht so tangieren, wenn wir nicht lieber einen Schein wahren wollten, als uns mit dem Sein auseinanderzusetzen, das an uns zu sehen ist. Dann ja mal nach außen. Wir verstecken deshalb ja auch so viel vor anderen, damit die es nicht merken. Ich habe riesige Fragezeichen geerntet, als ich mal jemandem erzählt habe, dass ich Gott manchmal, das mache ich in nicht regelmäßigen, aber immer wieder in Abständen, bitte ich ihn, dass er allen, die mit mir zu tun haben, zeigt, wer ich wirklich bin. Ich möchte nicht, dass die Leute sich eine Illusion mit mir machen. Die sollen nicht mehr von mir halten, als man halten sollte. Also als wirklich zu halten ist. Das wirkt heute unverständlich. So, deshalb ist es komisch, wenn wir auch als Christen da mitmachen und ständig immer einander beschuldigen und die Schuld festhalten und immer uns rausreden damit, was der andere alles für Blödsinn gemacht hat und deshalb konnte ich gar nicht anders. Vergebung hat damit zu tun, dass ich einfach mal sage, jawohl, das habe ich gemacht und es war richtig schlecht. Das andere interessiert gerade nicht, ihr Lieben, was die anderen gemacht haben. Dafür muss ich noch nicht um Vergebung bitten. Warum beschäftige ich mich damit überhaupt? Aber sehen, mein Wert hängt vielleicht davon ab. Wir wollen ja, dass auch unser Selbstbild uns die Liebe verdienen. Ja, es ist ein Widerspruch. Wie ich glaube, hilft meinem Unglauben. Wir wollen uns die Liebe verdienen, das ist ein Widerspruch. Denn Liebe heißt gerade, ich bin für dich, obwohl du dich durch nichts einfach mal anbietest. Denn deswegen kann man das auch nicht nehmen. Alles andere ist Anerkennung, die kriege ich für bestimmte Leistungen. Oder für mein Aussehen oder wie auch immer. Liebe heißt, ich bin so für dich, wie du bist. Das kann man sich nicht verdienen und das muss man sich nicht verdienen. Das entsteht, wenn man Menschen kennenlernt. Deswegen sage ich ja in Ehen auch so gerne, in der Ehevorbereitung, ihr werdet euch heiraten und dann werdet ihr feststellen, ihr habt ein Wunschbild geheiratet. Das kann recht schnell kommen. Kommt meistens aber erst nach der Hochzeit. Und dann gilt es, den wahren Menschen zu lieben. Meistens hilft es leider nicht, dass man dann mal die Wirklichkeit annimmt und sagt, na gut, jetzt habe ich einen Idioten geheiratet, fragen Sie meine Frau. Jetzt wollen wir doch mal jetzt lernen, den zu lieben. Wisst ihr, was das Gute an der ganzen Geschichte ist? Dem anderen geht es genauso. Das ist ja der Hammer. Aber damit das nicht wahrgenommen wird, geben wir immer dem anderen die Schuld. Wenn der doof ist, kann ich ja nicht so doof sein. Jedenfalls guckt dann keiner hin. Wir wollen uns die Liebe verdienen. Die Menschen sollen uns toll finden, ihr Lieben. Ja, manche lassen sich dazu auch missbrauchen von uns. Gott aber nicht. Der lässt sich von dir nicht zwingen, dich zu mögen. Und deshalb ist das so wichtig, dass man sich damit beschäftigt, wie bin ich? Und das hat dieser Vater nun getan. Und er sagt, die Eingangsvoraussetzung, von der ich meine, dass man sie mitbringen müsste bei Jesus, die habe ich nicht. Bei mir ist Unglaube zu finden. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Jesus das jetzt macht oder machen kann. Ich habe es gehört bisher, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Damit wird deutlich, wir legen unseren Glauben ja oft auf uns selber fest. Ja, was ich mir nicht vorstellen kann, das kann es nicht geben. Das ist eine bestimmte Art von Glauben. Und deshalb kommen auch manche Zweifel, also allein deshalb, weil wir sagen, das kann nicht sein. Ja, nur weil du es nicht vorstellen kannst. Als ob der Glaube von deiner Fantasie abhängt. Oder das, was wir glauben. Und jetzt die Frage, wie kann man denn das glauben? Dass Gott uns liebt, dass Gott diesem Mann hilft, obwohl er die Eingangsvoraussetzung nicht mitbringt. Das Einzige, was er tut, ist, sich an Jesus zu wenden. Und ich habe da mal beim Apostel Paulus entdeckt, vor vielen Jahren, der bringt sich dann manchmal selber als Beispiel. Das möchte ich heute mal etwas probieren. Manche kennen diese Geschichten längst, aber ich möchte sie heute mal möchte mal ein Gesamtbild darstellen, bei dem es, wie beim Glauben, letztlich nicht um mich geht. Aber an uns Menschen wird etwas deutlich, auch an diesem Vater, über den Gott, an den wir glauben. In meinem Leben, deswegen habe ich vorhin gefragt, wie hat das mit Gott und dir eigentlich angefangen oder wie ist Gott dir eigentlich begegnet in deinem Leben? In meinem Leben hat das ganz wesentlich mit einem Bibelvers zu tun, was, also mit ganz vielen natürlich, und ich lese auch so gerne Bibel, seit ich Christ bin, lese ich sie immer wieder von vorne nach hinten durch, aber Gott hat an manchen Stellen mir etwas so mitgegeben, dass ich weiß, daran sollst du dich ständig erinnern. Und einer dieser Verse, eigentlich der Vers schlechthin ist, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Jesaja 54, 10. Und ich habe das vor einiger Zeit einem meiner Patenkinder mal geschrieben. Der hat das als Konfirmation, als Tauf- und Konfirmationsvers. Deswegen hatte ich ihm da mal ein bisschen was aufgeschrieben. Ich bin ein schlechter Pate, finde ich. Aber das dachte ich, kannst du immerhin mal tun. Was ich damit so erlebt habe, mit seinem Vers. Und dass er das auch ernst nehmen kann. Ich habe ihm geschrieben, du bist unserem Gott unfassbar wichtig. Er hat sich dazu entschlossen, dir das Leben zu schenken, weil sein Herz für dich brennt. Aus Liebe hat er sich überlegt, möchte ich unbedingt haben. Wir können immer wieder entdecken, dass wir nicht so sind, wie es gut wäre. Deshalb ist ja in diesem Wort auch von Gnade die Rede. Du hast es nicht verdient, aber ich schenke dir meine Zuwendung. Du kannst das selber gar nicht erkennen, aber mir bist du wichtig. Gott wendet sich dir zu, auch wenn er Grund genug hätte, sich von dir abzuwenden und vielleicht jeder Mensch es machen würde. Aber er liebt dich und will um jeden Preis mit dir leben. Den hat er übrigens bezahlt, den höchsten Preis. Als er seinen Sohn, Jesus Christus, an deiner Stelle und zu deinen Gunsten also für dich sterben lassen hat, und von den Toten auferweckt hat, weil er unbedingt mit dir leben will. Damit erzähle ich dir nichts, was du nicht schon gehört hast. Aber ich stelle fest, dass es wichtig ist, sich dieser Botschaft immer wieder auszusetzen, damit sie wirklich in unser Herz dringt. Und ich behaupte, ihr Lieben, damit ist Gott unser ganzes Leben lang beschäftigt. Damit und nicht damit, welche Ehrungen und Leistungen und Titel du noch alle erringen kannst. Dazu hat Gott sie dir auch als Vers für dein Leben mitgegeben. Und wie dieses Wort in meinem Herzen einen festen Platz bekommen hat, möchte ich dir im Folgenden in gebotener Kürze schildern. Ich lese euch das, damit ihr das genauso wahrnehmen könnt. Damit verbinde ich den Wunsch, dass auch du offene Augen und Ohren und vor allem ein offenes Herz dafür bekommst, zu entdecken, dass unser großartiger Gott dich nie mehr aufgeben wird. Es war 1993 etwa, da war ich 22 Jahre alt. Ich hatte Jesus kennengelernt, 1,5 Jahre vorher, und konnte erstmal gar nichts anderes als nur noch glücklich und fröhlich sein. Dass Gott mich liebt, sodass er seinen Sohn für mich gibt, das hat mein Leben völlig gesprengt. Es veränderte sich vieles äußerlich total, schnell, meine Eltern dachten, ich wäre in der Sekte gelandet, bis sie irgendwann feststellten, nee, also schlecht ist es jetzt aber nicht, diese Veränderung. Und dann waren meine Glaubensgefühle ziemlich abgeflacht. Das letzte Woche kurz angedeutet, Gott hat seinen Umgang mit mir geändert. In den ersten anderthalb Jahren hätte ich beten können, dass da bitte gleich ein grüner Stein liegen soll, der hätte da gelegen. Ich hätte gewetten können drauf. Und irgendwann hat Gott damit aufgehört und ich kam ins Schleudern. Denn mein Glaube war, so sage ich das im Nachhinein, noch kein Glaube, sondern ein Sehen. Ich musste ständig irgendein Zeichen haben. Ich habe meine Freunde beneidet, die mit dem christlichen Glauben so aufgewachsen sind, dass sie sich eigentlich nie die Frage gestellt haben, ob es Gott gibt. Für mich konnte das in Frage stehen wieder. Und ich wusste, dass damit verbunden ist, so wie der Vater mit dem Kind, dann kann Jesus nicht bei mir bleiben, wenn ich nicht glaube. Also ich wusste es, ich habe es mindestens gedacht. Und das hatten meine Freunde, die, anders als ich, mit dem christlichen Glauben aufgewachsen waren, gemerkt, dass ich ziemlich ins Schleudern kam. Da schenkten sie mir einen Bilderrahmen, auf dem nur schwarz und weiß zu lesen war, meine Gnade soll nicht von dir weichen. Bams war das für mich tatsächlich damals ein Erlebnis. Ich weiß noch heute, wie sie mir den geschenkt haben, war in Marburg, als wir einen Zivildienst besucht haben. Das hat sich mir sofort eingeprägt. Ich habe in dem Moment gewusst, das ist mir oft schleierhaft geworden, aber ich habe in dem Moment gewusst, das gibt Gott dir jetzt für dein Leben mit. Punkt. Und dann folgte für mich aber erst die schlimme Zeit. Jahre des Absturzes. Bis zum Ende meiner theologischen Ausbildung war ich glaubensmäßig völlig von der Rolle. Weil ich das Gefühl nicht hatte, was ich meinte haben zu müssen. Weil ich gemerkt habe, du bist viel zu schlecht, um behaupten zu können, dass Gottes Liebe in deinem Leben irgendeinen Platz hat. Das habe ich gekämpft. Manchmal, ganz selten, alle paar Monate, mal kurz, gab es Lichtblicke, wo ich es vielleicht für einen Abend wieder glauben konnte und wieder fröhlich wurde. Und dann ging es wieder bergab. Emotional völlig runter. Ich habe auf diesem Wege auch mich selbst kennengelernt, ziemlich. Andere auch, manche haben auch den Kopf geschüttelt über mich. Ich weiß noch, als ich einmal einen Seelsorger dann aufgesucht habe, da in der Ausbildung, meinen Lebensgruppenleiter, und der erzählte mir Jahre später, hat gedacht, was ist denn mit dem Matthias Mayer los? Ja, das habe ich auch gedacht. Und ich dachte, Gott denkt das auch. Und in diesen Lichtmomenten gab es für mich zwei Möglichkeiten. Und die drängten sich mir jedes Mal auf. Entweder ist es vorbei mit Jesus. Das war für mich das Schlimmste, was es geben kann. Dann hätte ich ihn lieber gar nicht erst kennengelernt. Zu erleben, dass Gott mich liebt und es dann nicht mehr glauben zu können, war für mich furchtbarer, als ihn gar nicht erst zu kennen. Natürlich ist das nicht furchtbarer, aber es hat sich für mich so angefühlt. Ich hätte das nicht gewollt. Oder das Zweite ist, und das war so ein ganz, ich sag mal, 1% habe ich gedacht, das könnte auch sein, oder du lernst jetzt erst glauben. Aber wie soll denn das gehen, wenn du nicht mehr glaubst? So ein Quatsch. Ja, ich habe dann einen Seelsorger aufgesucht und der hat mir, das habe ich schon mal erzählt, der hat mir stundenlang, also jede Sitzung eine Stunde, und der hat mir Sitzung für Sitzung nur zugehört. Ich habe mich total aufgeregt darüber, weil ich dachte, der muss mich doch jetzt in Ordnung bringen. Ich gehe dahin, der muss mir von Gott sagen, was ich hören muss, und dann ist das wieder gut. Dann geht das alles wieder. Sitzung für Sitzung, nichts. Er sagte immer am Ende der Sitzung irgendwelche Sätze. Die sind mir auch bis heute im Kopf geblieben. Aber das habe ich damals noch nicht gewusst, dass sie so tief sitzen werden. Nach etlichen Sitzungen hatte ich irgendwann plötzlich den Eindruck, übrigens, wer sich das traut, meine Frau zu fragen, wie es mir in dieser Zeit ging, der darf das gerne tun. Ich habe über 10 Seiten lange Briefe geschrieben in dieser Zeit und habe sie damit fast an die Wand gedrückt, weil man das gar nicht aufnehmen kann. Aber die weiß da was von zu sagen. Und ich habe ihr dann immer gesagt, weißt du, wenn Gott das irgendwann mit mir wieder hinkriegt, dann weißt du wenigstens, dass ich es nicht war. Aber ich habe es nicht geglaubt, dass er das irgendwann wieder hinkriegt. Jedenfalls hat dieser Seelsorger mir immer 2, 3 Sätze oder einen Satz gesagt am Ende dieser Sitzung. Und nach ein paar Monaten gab es wieder 2 Fragen. Entweder der Typ hat keine Ahnung von Seelsorge, oder aber Gott will dir jetzt zeigen, dass er dir einfach zuhört. Und diesen ganzen Kram sich von dir anhört und das aushält. Und dass du nichts brauchst, was er dir sagt, sondern dass das der Weg ist, auf dem du gesund wirst. Aber, ach, wäre ja zu schön, um wahr zu sein. So wie der Vater. Das hat er gedacht, als er sagte, ich glaube, und sofort weiß, das kannst du gar nicht halten. Hilf meinem Unglauben. Einmal sagte der Mann, ich hoffe, Sie haben es irgendwann einmal satt, sich um sich selbst zu drehen. Das war ein tiefes Erschrecken für mich. Aber da fing es an, dass ich dachte, vielleicht liegt das Problem daran, dass du dich, wenn es um Glauben geht, so viel mit dir beschäftigst. Ja, ich habe ihm dann auch von dem Wort Jesaja 54,10 erzählt. Und dann sagte er, auch wieder eine Sitzung, ich erzähle ihm das. Und am Ende dieser Satz, dann fügen Sie zu all Ihren Sünden nicht noch die hinzu, dass Sie diesem Wort nicht glauben. Wenigstens das soll zu ernst nehmen. Na gut. Immer wieder kam mir dieses Wort mal in den Sinn und war im Grunde manchmal das Einzige, was ich noch hatte. Weil ich dachte, Mensch, wenn Gott das gesagt hat, wenn, dann brauchst du nicht aufgeben. Jahrelang. Und dann sollte man auch noch Prediger werden. Wie soll das hingehen? Ich war nur zu feige zu sagen, dann hören wir eben auf mit diesem Weg. Oder ich weiß nicht, was es war. Jedenfalls, man muss doch da eigentlich als Vorbild nur so strotzen vor Glauben. Kurz vor Ende der Ausbildung, nachdem mir Jahre vorher mal jemand gesagt hatte, dass bei ihm mit der Ordination etwas ins Leben kam, was er vorher nicht gekannt hat, da hat Gott nochmal was geschenkt, was er so noch nicht erlebt hat. Und da kam mir in den Sinn, da kam mir plötzlich wieder 5 Sekunden so ein Lichtblick, das wird Gott mit dir auch machen, 2 Jahre vorher oder so, und da war es wieder völlig weg. Und ich hatte dann einfach nur etwas verändert. Ich habe mir mehr Zeit zur Stille genommen. Das hatte keinen schnellen Effekt. Aber über die Jahre merkte ich, irgendwie kannst du mehr damit anfangen, dass es Gnade ist, aus der du lebst. Und konnte tatsächlich auch in den Dienst als Prediger einsteigen. Nur nicht, dass ich ein toller Prediger sei, sondern dass Gott mir mit seiner Liebe begegnet ist und mich nicht mehr loslassen will. Das ist das Einzige, was ich habe. Das wurde zu meiner Lebensbotschaft. Interessanterweise hatte dieser Seelsorger auch mal gesagt, Sie sollen wohl offensichtlich in ganz besonderer Weise Gottes Gnade verkündigen. Das habe ich aber nicht für möglich gehalten. Da muss es etwa 2012 gewesen sein. Da merkte ich, also war in der Zeit völlig fertig davon, dass ich fand, als Ehemann, Vater und Prediger den Aufgaben überhaupt nicht gewachsen zu sein, vor denen ich stehe. Und dann saß ich eines Abends an meinem Schreibtisch und war völlig niedergeschlagen und fragte Jesus, wie ich denn bitte seine Liebe wieder wahrnehmen soll. Diese Frage hatten wir ja hier. Weil da nichts mehr von war. Wenn ich wenigstens das könnte, aber nicht mal das kann ich. Da liebt mich einer und ich merk's nicht mal. Das gibt's doch gar nicht. Fühlte mich völlig untauglich und plötzlich klingelt das Telefon. Als ich die Stimme hörte, zuckte ich zusammen. Es war mein Vermögensberater. Bei dem ich mich schon lange hätte melden sollen und immer nicht gemacht habe, weil ich auch ein bisschen sauer war wegen irgendeiner Fehlberatung. Stellte sich am Ende raus, also Monate später, dass sie gar nicht so viel war, aber ich hatte den Eindruck. Ja, und ich war überhaupt nicht in Stimmung für so ein Gespräch und habe tatsächlich überlegt, ob ich schnell sage, komm, also heute jetzt nicht. Ich war ja völlig fertig. Und er fragte mich, also ein Glaubensbruder, er fragte mich, wie es mir geht. Und dann habe ich nur so kurz ein bisschen erzählt, wollte eigentlich gar nicht da rausblicken lassen, dass es mir schlecht geht. Aber irgendwie muss er das gemerkt haben. Am Ende des Gesprächs, nachdem wir die eine Sache dauerte 5 Sekunden, die wir noch zu besprechen hatten, und dann sagt er mir nur, ich habe hier einen Spruch vor mir stehen. Den möchte ich dir jetzt einfach noch von Gott zusagen. Ich hatte ja Jesus gefragt, wie ich seine Liebe wahrnehmen kann. In einer anderen Übersetzung las er mir vor, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich, der Herr, der dich liebt. Wenn man so eine Geschichte mit diesem Vers hat, ich musste das Gespräch dann beenden. Also es dauerte noch einen Satz. Mir liefen die Tränen runter. Ich schätze auch sonst die Luther-Übersetzung sehr, aber an diesem Abend klang diese Version noch passender. Weil sie das Wort Liebe enthielt, was sie eigentlich gar nicht enthält. Aber darum ging es ja im Gespräch mit Jesus und mir. Und dann saß ich nur so da und fing schon wieder an, mich über mich zu ärgern, warum das jetzt nicht einfach mal die Probleme löst für mich, weil ich das schon wieder nicht richtig ernst nehmen kann. Sollte Gott das etwa ernst meinen? Einige Jahre später Auch das habe ich schon erzählt, aber ebenso im Zusammenhang muss man das einfach mal sehen, finde ich. Kämpfte ich damit, dass ich so schnell mutlos werde, wenn wir in unserer Arbeit hier nicht sehen und dass von Gottes Liebe viel zu wenig in meinem Leben zu sehen ist und bei anderen Menschen ankommt. Es kreist immer schön um mich alles, so herrlich. Immer diesen Satz im Kopf, ich hoffe, Sie haben es irgendwann satt, sich um sich selbst zu drehen. Und dass ich Gottes Wort so wenig ernst nehme, anstatt mich davon tragen zu lassen. Und dann habe ich mich auf meine Bank gesetzt am Ratzeburger See, eine kurze Pause gemacht und habe Jesus, das brach so wie bei dem Vater aus mir raus, ach Herr Jesus, willst du mich überhaupt noch? Das habe ich noch nie gefragt. Diese Frage war auch selten dumm nach allem, was ich erlebt hatte. Aber ich wollte so gern meine Antwort darauf. Ich konnte das nicht mehr glauben. Und ich saß da noch still eine Weile. Kommt mir die Gedanke, wie soll Gott dir überhaupt antworten, was erwartest du jetzt eigentlich? Eine Stimme vom Himmel oder was? So ein Quatsch. Das braucht Gott doch nun wirklich nicht machen. Mann, ey, immer hast du jetzt geglaubt, Jesaja 54, 10. Es mögen Berge einstürzen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Das weißt du doch. Es fällt dir doch in dieser Lage immer ein. Ja, gerade deshalb weiß ich nicht, ob ich es ernst nehmen soll. Immerhin wird mir jetzt was wichtig von Gott, dachte ich, dann kaust du eben mal wieder an diesem Wort rum. Ich habe dann beschlossen, das einfach persönlich zu nehmen und ging schon etwas ermutigt in mein Büro. Dort an den Computer, lese die E-Mails und da ist ein älteres unserer Gemeindeglieder, hatte mir eine E-Mail geschrieben. Die Person hatte auch überlegt, ob sie diese Mail überhaupt schreibt, ob man sowas dem Prediger schreiben kann. Und ob der das überhaupt nötig hat, sowas. Das ist das Interessante, das dachte ich ja auch mal. Die Prediger haben das doch gar nicht nötig. Am Ende dieser Mail stand nämlich das Wort aus Jesaja 54, 10. Mit dem Schlusssatz, sei gewiss, seine Liebe und Gnade gilt dir und mir. Wumms. Wenn man dann weiß, wie die Frau gekämpft hat und die Mail einfach abgeschickt hat, einfach, jetzt ändere ich das nicht mehr, Punkt. Jetzt sende ich die ab. Ist das schon interessant. Und das gilt auch dir. Wahnsinn. Ich habe deshalb meinem Patenkind geschrieben, das gilt auch dir, lieber Punkt, Punkt, Punkt. Du kannst dich auf diesen Gott absolut verlassen. Seine Liebe zu dir fließt aus seinem Wesen. Und Gnade bedeutet gerade, dass Gott dich voraussetzungslos liebt, ohne dass du selbst besondere Qualitäten haben oder frei von Versagen sein musst. Und was du selbst bei Jesus erlebst, das kannst du an andere weitergeben, nicht mehr und nicht weniger. Er macht was daraus, und zwar Großartiges. Dabei wird deutlich, aus meiner Sicht, und deswegen habe ich das mal so dargestellt, wenn wir so mit unseren Zweifeln beschäftigt sind, halten wir Glauben oft für etwas, was wir aufbringen müssen. Für eine menschliche Leistung. Und das ist er nicht. Er ist die Reaktion darauf, dass Gott auf uns zukommt. Er hat seinen Sohn in unsere Welt geschickt. Und all unsere Sünde, unser Versagen getragen. Gott lässt sich seine Liebe nie verdienen. Die hat er einfach für uns und die schenkt er uns. Und es wird nie anders rauskommen in deinem Leben. Und das Abendmahl, das wir gleich feiern dürfen, ist genau das Zeichen dafür. Wenn du bereit bist, die Verantwortung für deine Schuld zu übernehmen, dich nicht mehr rauszureden, nicht andere dafür verantwortlich zu machen, sondern Gott zu sagen, das hätte anders laufen müssen. Dann vergibt er dir so gerne. Wir stellen uns Gott manchmal so vor, als ob man ihm das alles abzwingen muss. Am liebsten möchte er nicht vergeben, aber na gut, wenn ich denn schon so toll bin oder so nett bin, dann kann er nicht anders. Nein, es ist ganz andersrum, ihr Lieben. Gott kommt auf uns zu. Und jetzt ist nur noch gefragt, dass du dir das gefallen lässt, Das heißt, um Vergebung bitten, die einfach gefallen lassen, dass Gott so auf dich zukommt und alles längst geregelt hat. Gott liebt dich. Er liebt dich. Nicht, er erkennt dich für besondere Leistungen an. Er liebt dich. Unverdiente Zuwendung. Die Schule, in die Jesus uns schickt, hat ihr Ziel nicht darin, dass wir uns mit guten Noten in den Leistungsnachweisen für ein Berufsleben qualifizieren. Vielleicht für den Himmel. Nein, nein, nein. Gottes Schule in deinem Leben besteht darin, dass du lernst, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Dass du es lernst. Mit mir ist er schon, seit ich ihn kenne, auf diesem Weg. Nein, seit ich geboren bin schon. Er ist auf diesem Weg schon, bevor ich geboren war, aber ich bin erst seitdem auf diesem Weg. Und nun darfst du, so wie der Vater, darüber, was dich abhält und was dir schwerfällt, mit Jesus sprechen. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun. Der kann antworten, so wie du es brauchst. Ich habe dir geschildert, was ich gebraucht habe. Das habe ich mir nicht gesucht. Ich habe mir oft was anderes vorgestellt. Aber Gott gibt nicht, was wir unbedingt haben wollen, sondern was gut ist. Er hat mich nicht schnell mal verändert. Ich wäre heute noch manches gerne los. Aber er ist auf einem Weg mit mir. Und ich erkenne immer mal wieder, dass die Dinge, die sich in mir drehen, ihm dabei helfen. Du kannst alles, was dich bewegt, mit Jesus besprechen. Er hat dieses Gebet des Vaters ernst genommen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dabei hat er erlebt, dass Glaube kein Gefühl ist, das du mitbringst. Jesus ist unser Glaube. Amen.